Und dann kommt natürlich erschwerend hinzu, dass wenn die beiden so früh zusammengekommen sind und Sexualität von Anfang an vielleicht nicht ganz so befriedigend war, ist es natürlich auch wirklich super schwer, weil vieles an sexueller Reflexion, was mag ich und was mögen andere vielleicht und was kann man so machen, passiert ja auch mit der Erfahrung. Ne? Es ist natürlich total schön, wenn man mit jemandem so früh zusammenkommt und da auch ja gemeinsam erst Erfahrung sammelt. Aber das hört man schon auch relativ häufig, dass Paare dann, dass ihnen so ein bisschen die Experimentierfreude auch fehlt, weil sie das vielleicht gar nicht so, ja, durch Erfahrung mit anderen da gar keine Impulse auch mehr reinkommen.
Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, von Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt.
Mit Katrin Terwil und Tina Steckling. Hallo Katrin.
Hallo Tina.
So, dann habe ich direkt zum Anfang unsere bekannte therapeutische Einstiegsfrage für dich. Wie sitzt du heute hier?
Ja, ich sitze tatsächlich außerordentlich entspannt vor dem Mikrofon, weil ich heute Urlaub habe und eben schon eine Runde mit dem Hund um den See gedreht habe und ja, in einer ungewohnten Entspanntheit in die Folge starte.
Das klingt richtig gut.
Ich habe irgendwie heute Morgen auch an unsere fünfte Folge gedacht, wenn es so einfach wäre, ne, dass wenn man Urlaub hat, plötzlich Dinge wirklich ja auch leichter sind und wir uns aber so oft vorwerfen, dass wir Dinge nicht machen, wenn, obwohl das Leben gerade vielleicht stressig ist oder viele Termine sind. Ne, und finde ich immer noch ein spannendes Thema. Also unsere Folge 5 bleibt mir ganz oft im Gedächtnis.
Ja, habe ich auch in letzter Zeit öfter mal so dran gedacht, dass, ne, so die Umstände und auch so gesellschaftliche Faktoren sind ja schon auch immer ein großer Faktor und das so nur beim Individuum so zu verorten, ne, wenn etwas gut oder nicht gut läuft, einfach auch nicht das ganze Bild so wiedergibt. Und das ist vielleicht auch eine gute Anregung, so wie du sagst, das selber vielleicht bei sich auch mal so ein bisschen bewusster wahrzunehmen, welche Faktoren und welche Bedingungen dann auch nochmal was ermöglichen oder auch dann nochmal, ja, so mehr Raum schaffen, um Dinge auch anzugehen. Ganz gut. So, dann würde ich sagen, starten wir heute mal mit unserem neuen Thema. Und das ist ja auch ein bisschen eine Premiere, denn wir haben ein Fallbeispiel zugeschickt bekommen. Das ist ein anonymes Fallbeispiel, also wir beide kennen den Menschen nicht, der uns einen Text geschickt hat, der eine problematische Situation beschreibt, wo es eben um eine Beziehungssituation geht. Und die wurde uns sozusagen über wiederum einen anderen Kontakt weitergeleitet. Das betone ich deswegen, weil es auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, dass wir hier natürlich nicht irgendwelche Inhalte aus tatsächlichen Therapien oder Coaching-Situationen hier im Podcast preisgeben würden. Aber so über diese anonyme Variante ist das natürlich schön. Da können wir also jetzt sozusagen ganz an einem konkreten Fall ein bisschen austauschen und vielleicht wie in so einer Intervision da von verschiedenen Seiten drauf gucken. Und vielleicht ist es ja hilfreich.
Genau, und deswegen haben wir uns Namen ausgedacht für die Person. Und wer Lust hat, mal ein eigenes Fallbeispiel oder eine eigene Konstellation oder einen eigenen Konflikt, irgendwas, wo man denkt, Mensch, da würde ich Katrin und Tina gerne mal drüber reden hören. Tina und Katrin, der Esel nennt sich immer selbst. Kann das natürlich auch gerne direkt machen. Also es muss nicht um zwei Ecken sein und wir können dann anonymisieren. Aber diese über zwei Ecken-Variante ist natürlich möglich, um sich selber noch mehr zu schützen, so dass nicht mal wir wissen, von wem das eigentlich ausgeht. Wer daran Interesse hat, gerne einfach an hallo@deepshittalks.de eine E-Mail schreiben.
Ja, super. Genau. Gut, dann genau. Liest du doch am besten dann jetzt mal den Text vor, den wir zugeschickt bekommen haben.
Ja, also wir nennen ihn Chris und Chris schreibt, ich bin 40 Jahre alt, habe eine Frau in etwa gleichem Alter, mit der ich seit mehr als 20 Jahren zusammen bin. Die Frau nennen wir Lena. Lena und ich haben zwei Kinder im schulpflichtigen Alter. Wir besitzen ein mittelgroßes Eigenheim in einer mittelgroßen Stadt in der Mitte von Deutschland, das wir uns über die letzten Jahre recht ansehnlich hergerichtet haben. Wir machen tolle Urlaube und haben wirklich gute Freunde, mit denen wir viel Zeit verbringen. Beruflich könnte es uns wohl ebenfalls kaum besser gehen. Meine Frau ist vor kurzem zur Abteilungsleiterin befördert worden und ich bin in einem großen Konzern tätig. Vor knapp einem Jahr habe ich mich innerhalb des Unternehmens verändert und erlebe gerade eine sehr spannende berufliche Zeit mit vielen Herausforderungen. Man könnte wohl sagen, dass wir nach außen hin das perfekte Familienleben führen. Hinter der Fassade fühlt es sich allerdings gerade so an, als wäre es das komplette Gegenteil. Hierbei sind verschiedene Gründe zu nennen. Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass ich fast ausschließlich im Homeoffice gearbeitet habe. Da meine Eltern zur Risikogruppe gehören und wir in Zeiten des Lockdowns bei der Kinderbetreuung auf sie angewiesen waren, haben wir unsere sozialen Kontakte fast ein Jahr lang komplett eingestellt. Zudem herrscht bei meinen Eltern eine große Angst bezüglich der Krankheit. Homeschooling mit zwei Kindern hat ebenfalls seinen Teil zu einer großen Belastung beigetragen. Die Situation innerhalb der Familie und auch gegenüber meinen Eltern ist seitdem stark belastet. Meine Frau hat, wie bereits angedeutet, vor kurzem eine neue Führungsposition übernommen, vor der sie enorme Angst hatte. Zudem studiert sie in den letzten Zügen ihres Masters, was eine weitere Belastung ist, die sie mit sich trägt. Sie hat abseits ihrer Arbeit kaum andere Gedanken, bringt diese mit in den Alltag und kann davon nicht abschalten. Zumeist endet ihr Tag kraftlos und übermüdet bereits zu Zeiten, wenn die Kinder ins Bett gehen. Eine gemeinsame Zeit existiert folglich nicht. Es gibt viele gute Tage, an denen sie glücklich nach Hause kommt und den Schritt in die Führung als absolut richtig einschätzt. Es gibt aber auch die wenigen Tage, an denen alles auf sie einbricht und sie die Welt hinterfragt. Diese Tage machen alle Guten mit einem einzigen Schlag zunichte und sorgen dafür, dass ihr ohnehin schon sehr geringes Selbstbewusstsein in sich zusammenfällt. Ich versuche, sie stets in allem zu unterstützen, sie zu stärken und aufzubauen. Ich habe leider oft das Gefühl, nichts in Klammern mehr bewirken zu können. Körperliche Nähe und Sexualität sind seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr vorhanden. Ehrlich gesagt hatte das Thema Sex in unserer Beziehung niemals einen wirklich großen Stellenwert. Wir sind sehr früh zusammengekommen, haben uns hier aber nicht wirklich gemeinsam weiterentwickelt. Es tut weh, das zu schreiben, aber der Sex ist langweilig und eher als Pflichtveranstaltung anzusehen gewesen. Ein wenig spielt hier auch mit hinein, dass wir vor unserem ersten Kind knapp 2 Jahre vergeblich versucht haben, schwanger zu werden. Der Sex war mechanisch, kalendarisch getaktet und irgendwann ohne Gefühle. Es folgte eine Zeit, in der wir uns sehr fremd waren, wenngleich uns das Glück des Kindes, in Klammern rein rechnerisch, zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr möglich und glücklicherweise in einem Akt der Liebe entstanden und später auch des Zweiten natürlich sehr verbunden hat. Aktuell ist es eher eine Erleichterung für mich, dass wir keine körperliche Nähe haben. Anders als meine Frau habe ich aktuell das Gefühl, im Beruf angekommen zu sein. Ich werde gefordert, gefördert, gesehen und wertgeschätzt. Ich arbeite mit sehr vielen interessanten und hochmotivierten Menschen zusammen. Ich habe das Gefühl, an meinen Aufgaben zu wachsen und genieße das sehr. Der Schritt aus der Komfortzone war nicht leicht, aber absolut richtig. Momentan ist der Job meine Zuflucht vor dem Alltag. Ich arbeite meist viel und lange. Das Diensthandy liegt zumeist griffbereit, um auch noch abends und nachts auf Nachrichten reagieren zu können. Relativ früh nach meinem beruflichen Wechsel habe ich dann eine sehr attraktive Kollegin kennengelernt, mit der es auf so vielen Ebenen funktioniert. Wir haben viele gemeinsame Projekte und ergänzen uns beruflich perfekt. Sie ist das Selbstbewusstsein in persona. Sie treibt Themen und ist absolut präsent. Sie ist jung, mehr als 15 Jahre jünger als ich, aber sie besitzt eine Reife, die viele Menschen in meinem Alter nicht haben. Wir reiben uns beruflich, diskutieren kontrovers, streiten teils, aber begegnen uns stets am Ende auf Augenhöhe und finden immer die perfekte Lösung. Wir sind für den anderen jeweils Halt in einem sehr schnellen und herausfordernden Programm. Und ich denke, wir helfen uns gegenseitig in unserem Sein zu wachsen. Irgendwann ist aus dem beruflich Perfekten auch etwas Privates sehr Besonderes entstanden. Über mehr als 6 Monate haben wir uns nur geschrieben, haben über sämtliche Themen mal tief, mal belanglos diskutiert. In all ihrer Offenheit hat sie sehr schnell keinen Hehl daraus gemacht, dass sie nicht abgeneigt sei, eine Nacht mit mir verbringen zu wollen. Für mich war ein Seitensprung oder eine Affäre niemals wirklich eine Option. Zu präsent waren die Gedanken, meine Frau damit zu verletzen. Entsprechend habe ich den wenigen Flirtmöglichkeiten über die gesamten Jahre stets widerstanden. Aus dem sehr offenen, kommunizierten Ziel meiner Kollegin, mich ins Bett zu bekommen, ist schlussendlich aber wesentlich mehr entstanden bei ihr, bei mir, bei uns. Vor knapp 3 Monaten haben wir uns das erste Mal privat getroffen. Selbst die meisten beruflichen Treffen waren angesichts der Corona-Zeit nur virtuell. Diesem ersten Treffen folgten weitere, die mit jedem Mal immer besonderer wurden. Mittlerweile treffen wir uns regelmäßig natürlich im Geheimen. Sex dieser Art habe ich so noch nie erlebt. Nach all den Jahren ist es sehr intensiv, neu und experimentierfreudig, häufig und einfach besonders. Wir reden viel darüber, über die Wünsche und Vorstellungen und entdecken den anderen, uns selbst und uns gemeinsam. Es gibt kein Thema, über das wir nicht sprechen. Jedes Treffen ist eine Auszeit von der Realität. Mittlerweile habe ich auch hinter der Maske des Selbstbewusstseins schauen dürfen und eine ganz andere Seite entdecken dürfen. Auch privat begegnen wir uns auf Augenhöhe. Wir reflektieren den anderen, sagen ehrlich unsere Meinung. Es ist eine Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrautheit, die ich in der Form nicht kannte. Der Definition nach zu urteilen, haben wir eine Affäre. Mir gefällt dieser Begriff allerdings ganz und gar nicht, da er der Situation nicht im geringsten gerecht wird. Ich weiß, dass es hier thematisch eigentlich darum gehen soll, wie man den Weg aus einer kriselnden Beziehung in eine offene finden könnte. Ob das aber wirklich mein Ziel ist, kann ich gar nicht mit Bestimmtheit sagen. Es ist nicht der Sex, der mich anzieht. Es ist nicht das Abenteuer oder das Neue, das entdeckt werden will. Es ist auch keine Bestätigung in Zeiten einer Midlife-Crisis. Zumindest rede ich mir das noch halbwegs erfolgreich ein. Das Thema offene Beziehung ist bei mir mit zahlreichen Fragen begleitet. Wäre meine Frau überhaupt imstande, eine offene Beziehung zu führen? Wäre ich praktisch imstande, meiner Frau, in Klammern temporär, in die Arme eines anderen Mannes zu lassen? Welche Art der Offenheit wäre es, die ich suchen würde, beziehungsweise die meine Frau akzeptieren könnte? Vermutlich keine, in der Gefühle eine Rolle spielen. Auch ich entdecke bei mir eine Eifersucht, die ich so noch niemals gespürt habe, allerdings meiner Kollegin gegenüber. Vielleicht ist nicht die offene Beziehung, sondern vielmehr Polyamorie das Modell, das für mich aktuell am realistischsten wäre. Realistisch meiner Frau und meiner Kollegin gegenüber oder für die beiden? Nein, wahrscheinlich nicht. So, das war's. Ich hoffe, es ist noch niemand abgesprungen beim Zuhören. Ja, Tina, möchtest du vielleicht mal erste Eindrücke loswerden?
Ja, also dazu sollten wir vielleicht auch noch sagen, dass uns das Thema eigentlich mit der Überschrift übergeben wurde, eine kriselnde Beziehung in eine offene zu überführen, ob das geht. Und der Chris beschreibt ja jetzt sozusagen eine vielleicht gar nicht so ungewöhnliche Entwicklung aus einer Langzeitbeziehung mit viel Sicherheit und wo auch Themen wie Kinder und gemeinsame Lebensplanung und so weiter eigentlich eine große Rolle spielen und wie da die romantische Beziehung und die erotische Beziehung eigentlich ja so langsam abstirbt oder so, ne, so verebbt. Mhm. Und an die Stelle sozusagen in diesem Thema eine andere Person tritt. Jetzt wäre der Gedanke der offenen Beziehung ja quasi so ein bisschen so eine vorweggenommene Lösung. Oder er sagt ja, offene Beziehung vielleicht auch schwierig, Polyamorie. Und er beginnt sozusagen mit der möglichen Lösung und stellt sie aber auch dann gleich wieder am Ende auch so ein bisschen in Frage. Und vielleicht ist es, also das Thema offene Beziehung oder Polyamorie ist auf jeden Fall auch was, wo wir nachher noch ein bisschen drauf schauen können. Ich glaube, an der Stelle dieser geschilderten Problematik geht es, glaube ich, an erster Stelle ein bisschen um was anderes. Also vielleicht auch eher darum, welche Konflikte gibt es und welche, was wir da sozusagen gerade vorfinden, was da vielleicht eher nicht zur Weiterentwicklung geführt hat, ne, oder was eher so dazu beigetragen hat, dass es sich so ein bisschen festgesetzt oder auch so blockiert hat. Denn die Situation, wie er sie beschreibt, sieht er ja als problematisch. Also er sagt ja, es ist so wie es ist, entspricht es nicht dem, wie er es eigentlich gerne hätte oder richtig findet, offenbar. Ne? Also ohne, dass das jetzt so explizit ausgesprochen ist, aber das ist ja so in den zwischen den Zeilen ein Zustand, der für ihn auf jeden Fall so nicht bleiben sollte. Richtig?
Also ich finde, man liest auf jeden Fall raus, dass es ein ziemlicher Leidensdruck ist insgesamt. Ne? Ja. Also dass das jetzt nicht so ist wie, Mensch, jetzt habe ich hier eine tolle Affäre und grandios, das habe ich mir immer gewünscht, sondern dass sowohl vor der Affäre wahrscheinlich Leidensdruck da war, also bevor die Affäre sexuell wurde, als auch jetzt. Ich glaube, das wird sehr klar.
Vielleicht kann man, es ist vielleicht ganz gut, vielleicht erstmal auf dieses Phänomen einzugehen, warum das so oft ist, dass es in festen Beziehungen mit dem Sex irgendwann schlechter wird.
Ja, gerne.
Das ist ja vielleicht auch ein Phänomen, worin sich viele in längeren Beziehungen wiedererkennen. Das ist nicht zwangsläufig so, aber der Ulrich Clement, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist so ein systemischer Paar- und Sexualtherapeut, der sagt, Gravity wins. Also wenn man nichts tut, dann wird's schlechter. Das heißt, dass es ein normaler Verlauf ist sozusagen, dass in einer längeren Beziehung, wenn wir nicht aktiv sozusagen daran arbeiten oder gegenwirken, dass es dann irgendwann langweilig wird. Das hat eigentlich auch einen ganz einfachen Grund. Und zwar brauchen wir, um so ein bisschen so spannungsvolle Sexualität zu haben, auch so ein bisschen das risikohafte, abenteuerliche, dynamische, ein bisschen nicht so berechenbare. Und in einer festen Beziehung, wie das Wort fest schon sagt, wird ja auch viel daran gearbeitet, dass es eben fester wird, auch im Sinne von berechenbar, vertraut, stabil. Und da kann die Balance, die wir eben brauchen, damit das auch sozusagen noch Raum hat für so unvorhergesehene, lebendige Erotik, irgendwann sehr eng werden. Und es ist nicht so selten, und ich glaube, das ist auch in unserem Fall, jetzt könnte das hier ein bisschen der Fall sein, dass das Risiko der Stabilität geopfert wurde. Und wenn das okay ist, so weiterzureden, dann rede ich einfach noch ein bisschen weiter.
Ja, gerne, klar.
Ja, also und die, was eben auch nicht so selten ist, am Anfang, wenn man sich kennenlernt und verliebt ist, dann da wird gern übersehen, alles, was vielleicht nicht so gut zusammenpassen könnte. Das ist jetzt auch so ein bisschen an den Clement angelehnt, dass wir so ein bisschen die Unterschiede verleugnen und uns das am Ende so ein bisschen auf die Füße fällt. Und wir eigentlich vor die Aufgabe gestellt werden, in unserer Unterschiedlichkeit, auch in unserer sexuellen Unterschiedlichkeit, uns dann nochmal quasi neu miteinander in Kontakt zu gehen. Und das bedeutet dann aber auch das Risiko, dass das ein bisschen destabilisierend wirken könnte. Also was weiß ich, am Anfang bin ich so verliebt und alles und deute alles quasi als passend um, sogar jede Unterschiedlichkeit. Und irgendwann geht diese rosarote Phase so ein bisschen vorbei. Und dann ist eben die Frage, wie gehe ich dann mit dem um, was vielleicht nicht passen könnte? Und da gibt es ja auch vielleicht Dinge, die auch bedrohlich sein können. Also was weiß ich, wenn der Mann am Anfang vielleicht gerade deswegen geschätzt wurde, weil er so wunderbar zurückhaltend ist und eher so sanft und ganz darauf eingestellt, was das Gegenüber möchte und keine Grenze überschreiten würde. Und dass aber vielleicht irgendwo auch eine Seite gibt, vielleicht bei beiden Partnern, die vielleicht irgendwie doch ein bisschen was Offensiveres, Aggressiveres durchaus auch spannend finden würde und sich dann aber keiner sozusagen traut, diese Seite jetzt auch so zu offenbaren, aus Angst vielleicht vor Ablehnung oder dass das Befremden auslöst. Und dann wird quasi zum Schutz, um diese Irritation zu vermeiden, die vielleicht ja dazu führen könnte, dass am Ende tatsächlich ist, oh stimmt, ich brauche eigentlich doch einen Mann, der total offensiv ist und mich aufs Bett schmeißt und nur diese ganze Sanftmut ist auf Dauer doch nichts. Und was machen wir dann damit? Und das ist im Prinzip dieser risikohafte Bereich, in dem man miteinander im Prinzip muss und das neu ausloten muss, mit der Gefahr, dass da auch erstmal Verunsicherung und oder vielleicht auch Ablehnung oder Befremden liegen könnte. Um da quasi sich gemeinsam drin weiterzuentwickeln und zu schauen, was sich da entwickeln könnte oder nicht. Und es ist nicht selten, dass Beziehungen aus so einer falschen Rücksichtnahme sich davor schützen. Also dann das Thema einfach dann immer weiter vermieden wird, bevor es da zu einer, zu so einer Verunsicherung kommen könnte oder zu einer Destabilisierung. Und genau, also ich mache jetzt erstmal hier einen Punkt. Ich würde das gleich noch mal ein bisschen weiter auf das Fallbeispiel auch übertragen und auch auf die, wie er so die Frauen so unterschiedlich beschrieben hat. Aber bin auch erstmal ganz gespannt auf deine Gedanken dazu.
Also was mir auf jeden Fall jetzt erstmal unabhängig von der Affäre aufgefallen ist, ist auch, dass das Geplante, also scheint wenig Raum zu sein, um sich spontan zu begegnen oder absichtlich zu begegnen. Und das scheint sich ja auch schon über eine ganze Zeit zu ziehen. Also ich kann mir vorstellen, dass auch nicht nur Kinder kriegen, sondern auch Hauskauf, Hausbau eine stressige Zeit war. Wenn man jetzt vielleicht auch, so lese ich es raus, dass Chris und Lena auch seit 20 Jahren zusammenleben, vielleicht auch in der gleichen Wohnung, und dann kommt das ja recht geplant mechanische Kinderkriegen obendrauf, was für viele Paare an sich schon schwierig ist, selbst Paare, die sagen, dass sie vorher eine sehr, sehr erfüllende Sexualität hatten. Dann kommt die Corona-Pandemie, wo Homeschooling und irgendwie die Eltern, die sich mitkümmern, wahrscheinlich auch alles komplett durchgetaktet war. Und es scheint, wenn man das so hört, einfach ganz wenig Raum zu sein, um überhaupt was miteinander, was Tolles auch zu unternehmen oder was Aufregendes zu unternehmen oder absichtsvoll miteinander Zeit zu verbringen. Und dass das natürlich auch so ein Teufelskreis ist, so wie wenn jemand depressiv ist und sich gar nicht mehr aus dem Haus bewegt, dann gibt's ganz wenig Dinge, die überhaupt positive Gefühle ausschütten, positive Hormone ausschütten, und die Stimmung wird schlechter und noch weniger Lust, irgendwie rauszugehen. Und ich meine, es ist ja, wenn man dem Text jetzt so lauscht, die Frage, was verbindet die beiden eigentlich, oder was müssten die beiden mal gemeinsam unternehmen oder machen, dass überhaupt irgendein aufregendes Hormon dazu kommt oder irgendwas, ja, auch ein bisschen spannend ist. Und dann noch kommt natürlich erschwerend hinzu, dass wenn die beiden so früh zusammengekommen sind und Sexualität von Anfang an vielleicht nicht ganz so befriedigend war, ist es natürlich auch wirklich super schwer, weil vieles an sexueller Reflexion, was mag ich und was mögen andere vielleicht und was kann man so machen, passiert ja auch mit der Erfahrung, ne? Es ist natürlich total schön, wenn man mit jemandem so früh zusammenkommt und da auch, ja, gemeinsam erste Erfahrungen sammelt. Aber das hört man schon auch relativ häufig, dass Paare dann, dass ihnen so ein bisschen die Experimentierfreude auch fehlt, weil sie das vielleicht gar nicht so, ja, durch Erfahrung mit anderen da gar keine Impulse auch mehr reinkommen, ne? Während vielleicht jemand, der vorher schon insgesamt zusammengerechnet 15 Jahre Single war, natürlich ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht um das, was ich meine mit dem spannenden Raum oder den spannenden Unternehmungen mal mit einem kleinen Experiment zu untermalen. Es gibt so ein sozialpsychologisches Experiment, ich weiß leider nicht mehr, von wem das ist, aber wenn wir Leute auf einer wackeligen Brücke zum ersten Mal treffen und müssen nachher einschätzen, wie toll finden wir die Person, glauben wir, dass wir uns verliebt haben oder uns verlieben könnten. Je wackeliger die Brücke und desto aufregender der Moment, wo wir uns treffen, desto besser schätzen wir die Person ein. Und das ist natürlich eigentlich eine Fehlattribution, weil das Adrenalin, was im Körper ist, auf die Person übertragen wird. Was ich damit sagen will, ist, die Beziehung, die dort beschrieben wird zwischen Chris und Lena, klingt nach, wenn es gut läuft, schaffen wir es noch gemeinsam, die Kinder ins Bett zu bringen. Manchmal schläft aber eine Person schon vorher und ansonsten hängt jemand am Handy oder ist vom Tag gestresst, ne? Also wo ist da die wackelige Brücke?
Und da gebe ich dir total recht. Das ist ja nicht nur so, dass, weil das Interesse weniger ist, führt das dazu, dass wir da weniger Raum für haben oder machen, sondern auch wenn wir da weniger Raum für haben, kann auch das Interesse auch gar nicht mehr kommen. Also wie du es auch gerade so benannt hast, wo sind die Begegnungsräume sozusagen? Und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen gegenintuitiv, das zu erschaffen, obwohl vielleicht, ne, das noch nicht so von der Lust getrieben ist. Und am Anfang, dann sehnt man sich zurück, Mensch, als ich noch so verliebt war, ne, dann konnte ich ja eh an nichts anderes denken und dann wollte ich auch nichts anderes tun. Letztlich funktioniert es aber auch andersrum. Wenn ich mich wieder so verhalte, wie ich das getan habe, als ich so verliebt war, zwischendurch romantische Nachrichten schicken, mich schick machen, bevor ich den anderen abends treffe und so weiter. Kommt dieses, wie du sagst, dieses Hormon dann auch wieder dazu. Und das hat zumindest die Chance, es ist vielleicht auch keine Garantie, aber es hat viel eher die Chance, wenn ich wieder anfange, mich so zu verhalten und darauf zu warten sozusagen, dass das aus so einer Situation, die so bestimmt ist von ja, ne, durchgeplant und wo alles andere mehr Raum hat und der Partner kriegt ja so die Reste, ne, so, das sagt, glaube ich, die Esther Perel, das ist so eine bekannte belgische Paartherapeutin, ne, dass so so das Strahlen und die das Geistreiche und die Motivation, das bekommen dann die Kollegen und das bekommen dann vielleicht auch noch irgendwie die beste Freundin und der Partner kriegt so am Ende des Tages so die Partnerin, ne, so das, was übrig bleibt, so die Reste halt. Und das ist halt nicht quasi, ja, das ist dann einfach nicht so schmackhaft und nicht so einladend, ne, dafür, dass das dann auch attraktiv und spannend erlebt werden kann.
Das ist ja tatsächlich, also ich würde gerne auf zwei Sachen eingehen. Einmal das Kontraintuitive, aber das, was du gerade gesagt hast, gefiel mir irgendwie auch gut. Ich glaube, das Schwierige ist ja wirklich, die Balance zu finden. Weil das, was toll ist an einer festen Beziehung, ist ja auch, dass ich mir vielleicht nicht täglich die Beine rasieren muss und irgendwann ja, schon die Rasierstoppeln nicht mehr aushaltbar sind. Oder dass ich, ne, dass ich mich nicht verstellen muss oder dass ich auch einfach mal wahnsinnig gestresst sein darf oder weinen kann. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ich kann eigentlich nur meinem Partner gegenüber mal loslassen und sagen, wie schlimm der Tag für mich war. Auf der Arbeit, gerade als Führungskraft, das darf man ja auch nicht vergessen, ist das wahrscheinlich schwieriger möglich. Und das ist natürlich auch was Schönes. Also das ist wirklich viel Arbeit und es braucht eine gute Planung, um da eine Balance zu finden als Paar. Und deswegen bin ich wirklich auch ein Riesenfan von Paarberatung, Paartherapie. Bestenfalls allerdings viel, viel eher. Also eher so, als würde man sich als junges Gründungsteam einen Coach dazu holen, würde ich als Psychotherapeutin eine regelmäßige Supervision holen. Einfach weil ich davon ausgehe, Mensch, es ist viel leichter, mit einer anderen Person meine Arbeitsweise, meine Rituale und so weiter ein bisschen zu hinterfragen, ein bisschen zu verändern, als wenn ich so in meinem eigenen Trott bin. Und das zweite mit dem Kontraintuitiven, das ist, glaube ich, wirklich eine der größten Kruxe in der Psychologie, dass wir ganz oft aufs Ding nur herauskommen, wenn wir was machen, nachdem uns gar nicht ist. Und das Beispiel, ich bin heute Morgen um den See gefahren, passt vielleicht auch ganz gut. Also je fitter man ist und je mehr im Training man steht, desto leichter ist es, sich aufzuraffen und desto mehr ist es, dann macht's auch Spaß. Aber in dem Moment, wo man es eigentlich am meisten bräuchte, wenn es einem schlecht geht, wenn man sich denkt, boah, zugenommen, die Corona-Kilos, da ist das Aufraffen am allerschwierigsten. Und dann da trotzdem durchzugehen. Und dann macht es vielleicht am Anfang nicht mal Spaß und fühlt sich ganz furchtbar an und tut nur weh. Und so ähnlich ist das natürlich in einer Beziehung auch, dass das am Anfang auch ganz schräg sein kann, wenn man sich so wenig zu sagen hat, plötzlich absichtlich gemeinsam essen zu gehen. Und da vielleicht auch die Angst zu haben, dass man sich da so schweigend gegenüber sitzt. Und vielleicht ist es nicht sofort der tollste Abend aller Zeiten, ne? Weil man natürlich dieses ganze Unausgesprochene mitnimmt in den gemeinsamen Abend. Aber es ist oft der einzige Weg, erstmal durch dieses Tal der gezwungenen Positivität durchzugehen.
Ja, absolut. Mir sind gerade so viele Dinge durch den Kopf gegangen, worauf ich noch anschließen könnte. Jetzt nehme ich vielleicht erst nochmal zwei. Du meintest ja auch, dass die Corona-Situation da auch nochmal so ihr dazu getan hat. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal zu sagen, dass es meistens eben auch nicht nur einen Grund hat. Ne? Das ist also so eine solche Faktoren wie eben Hausbau, Kinder kriegen, dass die Karriere im Vordergrund steht, sind dann vielleicht so ja mit ein Grund, warum das sozusagen der Raum für Romantik schon weniger wird. Und wenn dann auch noch vielleicht auf der persönlichen Ebene Schwierigkeiten oder so ein bisschen, ja, dass es schwierig ist, überhaupt, ne, so Probleme anzugehen, sich auseinanderzusetzen, zu öffnen, da vielleicht auch noch so vorhanden sind, ist das dann vielleicht so ein weiterer Faktor. Und wenn dann auch noch die Corona-Krise kommt, die einfach ja auch bedeutet, dass wir da einerseits uns also so viel Freiheit beraubt sind. Und das nochmal in diesem Bild der Balance, von der du ja auch so sprichst, dass es eigentlich darum geht, so Balance zu halten, nimmt das so viel weg an Möglichkeit, sozusagen sich alleine in, ja, so ein bisschen freiheitlich, abenteuerlich im Leben zu sehen, sondern so, ne, wie er das auch so beschreibt, im Homeoffice und dann verdonnert irgendwie dann auch noch Homeschooling zu machen. Also ganz von außen bestimmt, eingeschränkt, mehr oder weniger eingesperrt. Dann kamen noch die Ängste der Eltern hinzu vor der Ansteckung, was sehr stark, also sozusagen das Autonomiebedürfnis frustriert. Und dann ist es auf jeden Fall naheliegend, dann auch daraus ausbrechen zu wollen, etwas zu tun, was dann sozusagen im Inneren dann zumindest wieder ein Gleichgewicht herstellt. Und jetzt mal jenseits irgendeiner moralischen Wertung, weil ich finde, das ist auch nicht unsere Aufgabe, ist es aber auf jeden Fall nicht ungewöhnlich oder auch nachvollziehbar, dass dann sozusagen so ein autonomer Impuls dann in Richtung, ich tue etwas raus aus dieser Einengung, in dem Sinne auf eine Weise eben mit dieser Affäre. Das ist natürlich im Prinzip auch, ich sage jetzt mal, zumindest nicht so konsequent durchgedacht in einer erfolgreichen Lösung, aber in dem Moment sicherlich erstmal so eine Entlastung und ein subjektives Wiederherstellen eines Gleichgewichts, wo es eben vorher wahrscheinlich zu einer großen Bedrängnis kam in dieser einschränkenden Situation. Und als zweites, was ich also meinte, inwiefern das auch nochmal so ein bisschen vielleicht das Verhalten auch mit den Protagonisten da und deren, wie die so empfunden werden, zu tun hat. Der Chris beschreibt seine Frau Lena ja eher als unsicher und sich selbst in der Rolle, sie auch immer wieder so stabilisieren zu müssen wollen, und dass ihm das eigentlich immer weniger gut gelingt. Also er hat im Prinzip so die Rolle, sie eher zu schonen, zu schützen und aufzubauen. Was im Umkehrschluss oder in der Verlängerung auf jeden Fall auch bedeutet, sie jetzt so zu konfrontieren, vielleicht auch eher eben in den Konflikt reinzugehen, vielleicht auch, ja, da vielleicht auch herauszufordern oder anzugreifen, vielleicht etwas ist, was er sich nicht traut. Und da würde ich in der Paartherapie viel eher ansetzen. Also was da eigentlich in dieser Rolle des Beschützenden und vielleicht auch oder Schonenden sozusagen, was dabei auf der Strecke bleibt. Denn, also was mich da vor allem auch noch sozusagen das so interpretieren lässt, ist, dass die Kollegin eben als so besonders selbstbewusst und wie viel Spaß das macht in den Auseinandersetzungen, und da können die auch ganz konträr reingehen und dann kommen sie doch wieder auf einen guten Punkt. Und es mir eben sehr gut vorstellen kann, dass es da eigentlich die große Sehnsucht liegt, in dem sich auseinandersetzen zu dürfen, darin so zu zeigen und auch sich zuzumuten, auch in den, auch wenn es dann vielleicht mal zu Frustrationen kommt, aber in diese Reibung sozusagen. Und dass das ist auch nicht so selten, das hatte letztens mal eine Kollegin in der Intervision gesagt, dass Menschen in ihren Affären das lernen, was sie in ihrer Partnerschaft nicht können. Und ich weiß nicht, ob das jetzt viel mit Lernen zu tun hat, aber an der Stelle lebt er auf jeden Fall das, was in der Partnerschaft fehlt. Scheint mir zumindest.
Ja, also ich meine, dass es zum Beispiel sexuell so gut passt, ist ja auch wiederum nur, wie er selber ja auch schreibt, auch nur ein Aspekt, ne? Deswegen ist ihm wahrscheinlich auch das Wort Affäre nicht ganz so passend, oder wäre vielleicht auch offene Beziehung nicht ganz so passend, weil das so klingt, als wären da keine Gefühle im Spiel. Aber bei der Sexualität zum Beispiel habe ich gedacht, ja, das ist wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich haben sich da jetzt zwei getroffen, die gerade mehr miteinander ausprobieren können. Vielleicht ist sie haben wir ja Anna getauft, die Affäre oder die Kollegin. Vielleicht ist Anna auch erfahrener, ja, hat mehr ausprobiert schon, wie eben gesagt, das ist ja oft ein Lernen über die Zeit. Aber gleichzeitig ist natürlich viel davon auch, ja, das Anfangsinteresse, das Neugierige und die wackelnde Brücke. Das darf man nicht vergessen, weil eine Affäre zu haben, bei der man theoretisch erwischt werden könnte, wo man so tun muss, als wäre man eigentlich woanders oder sich Lügen ausdenken muss, sind ja immer mit dem gewissen Adrenalin verbunden. Auch das spielt noch mit rein. Also das ist per se schon die Brücke, egal was man macht, selbst wenn man nur, den Abend verbringt und Fernsehen guckt.
Und dann würde ich vielleicht auch wirklich nochmal den Auftrag klären. Also wenn wir sozusagen, also da therapeutisch oder paarberatend arbeiten würden, wenn es eigentlich um die Beziehung zu Lena geht und es vielleicht dann eben einen Wunsch gibt, die Beziehung so umzubauen oder so zu verändern oder weiterzuentwickeln, dass es doch eben glücklich werden kann, finde ich, ist das auch nochmal ein bisschen ein anderer Auftrag, als zu sagen, ich habe jetzt eigentlich die Erfüllung meiner Sehnsüchte da jetzt gefunden und ich möchte das eigentlich nur auf eine Art und Weise dann eben praktizieren, mit der ich da von mir selber quasi, ne, moralisch irgendwie okay dastehen kann. Was dann eher dann die Frage wäre, wie sich die Konstellation dann sozusagen dann eher ändern müsste.
Ja, das
aber das finde ich ein bisschen unklar an der Stelle eigentlich, was der Auftrag
Punkt.
Ist.
Ja, ja, absolut. Ich habe gerade auch gedacht, also in einer guten Paartherapie ist es ja auch oft so, dass zwei PaartherapeutInnen sogar da sind und dass man vielleicht auch getrennt voneinander nochmal Gespräche führt, um auch genau das zu klären. Oder selbst wenn es nur einem gegenüber ist, auch da vielleicht nochmal Einzelgespräche zu führen, weil das sicherlich relevant ist. Also nur wenn beide wirklich auch das Ziel haben, die Beziehung zu retten, macht es natürlich Sinn, durch das, wie habe ich es vorhin genannt, das Tal der erzwungenen Positivität zu gehen. Das macht ja gar keinen Sinn, wenn ich ein anderes Ziel habe, wenn ich eigentlich wenn ich mir sicher bin, dass ich mich trennen möchte. Vielleicht auch nochmal zu erwähnen, dass man natürlich auch als Einzelperson eine Therapie machen kann, wenn man in oder unter seiner Beziehung leidet und dann wird aber nicht der Partner hinzugezogen. Also das ist was man nicht mischt in der Regel. Also dass ein Partner in eine Therapie hinzugezogen wird, in eine Einzeltherapie, ist eher die Ausnahme. Das ist, dann geht's eher mal in Ausnahmefällen darum, die eigenen Symptome zu erklären oder ja, den Partner mit einzubeziehen. Aber da ist der Therapeut, die Therapeutin sehr auf einer Seite. Und in der Paartherapie baut man das natürlich von Anfang an anders auf. Aber das heißt, Chris könnte natürlich durchaus sich in einen Coaching- oder Psychotherapieprozess begeben und rausfinden, was möchte ich denn eigentlich, ne? Also gibt's Dinge, die gerade nicht verhandelbar sind. Zum Beispiel, ich kann mir auf gar keinen Fall vorstellen, den Kontakt zu anderen zu minimieren oder abzubrechen. Und das ist unverhandelbar. Jetzt muss ich nur schauen, wie kriege ich das kommuniziert. Oder auf gar keinen Fall würde ich Lena und die Kinder verlassen. Ja, das ist unverhandelbar und ich riskiere das gerade. Also wie kann ich damit umgehen, damit das Risiko geringer wird oder ich das irgendwie noch schützen kann? Oder ich möchte es erstmal ausgesprochen haben und möchte, dass wir in eine Paartherapie gehen. Also wie kann ich das angehen?
Das ist auf jeden Fall, denke ich, ein kluges Vorgehen. Sobald ich auch merke, dass ich mit irgendeinem Lebensbereich oder in einer Beziehung nicht glücklich bin, sich da auch so nochmal einen externen Blick zu holen, kann auf jeden Fall hilfreich sein. Dann auch ein bisschen, wie du auch vorhin sagtest, vielleicht auch bevor dann schon auch, ich sag jetzt mal, das Kind im Brunnen gefallen ist oder die Situation schwierig wird. Der Punkt ist jetzt da so ein bisschen, ich fand das Beispiel von dir gerade auch so nett mit der, das irgendwie, glaube ich, so mit der Unternehmenswelt zu vergleichen. Das ist ja, ich mach das jetzt auch mal, das ist jetzt so ein bisschen so, als hätten Lena und Chris eigentlich gemeinsam eine Firma und der Chris hätte sich jetzt aber überlegt, er ist damit irgendwie, oder er hätte merkt, er ist damit nicht glücklich, findet das vielleicht nicht irgendwie zeitgemäß oder nicht erfolgreich. Versprechend genug und hätte sich jetzt alleine sozusagen schon mal darauf Suche nach einem neuen Partner begeben, der vielleicht also mit ins Unternehmen einsteigt und auch mit dem schon besprochen irgendwie, dass man eigentlich die gesamte Unternehmensstruktur eigentlich verändern müsste und dass eigentlich jetzt ja es viel mit einer vielleicht risikoreicheren, aber viel erfolgsversprechenden Variante jetzt eigentlich, ne, die und die Strategien gefahren werden müssten. Im Prinzip ist das also das eigentliche Bedürfnis der Veränderung ja super und auch gut. Nur ist das ja eine Vertrauenssache. Wenn ich möchte, dass mein Partner mit mir in ein unbekanntes Gebiet einen Fuß setzt und sozusagen und da ein Risiko eingeht, dann braucht das vor allem viel Vertrauen. Und das Vertrauen wächst halt nicht, wenn ich vorher alleine da schon hinter dem Rücken meines Partners was mache. Und da sehe ich jetzt dann sozusagen die Situation, die es halt dann schwierig macht. Und dann geht es, finde ich, nicht so sehr darum, kann man eine feste Beziehung in eine offene Beziehung umwandeln, weil das ist wie überall in unserem Beruf, kommt immer ganz drauf an und kommt immer sehr drauf an, wer mit wem und in welcher Situation. Aber was ich auf jeden Fall dazu in den Raum stellen würde, ist, dass es sehr, sehr viel Vertrauen bräuchte und sehr viel gute Kommunikation und Konfliktfähigkeit und die Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen. Und also ich denke, da ist er auf jeden Fall, was die Beziehung mit Lena angeht, sehr, sehr weit davon weg, so einen herausfordernden Schritt gehen zu können, weil die Skills, die es dafür braucht und die Fähigkeiten und die Ressourcen sozusagen, da erst nochmal entwickelt werden müssten. Also sich zu zeigen, auseinanderzusetzen, Farbe zu bekennen, miteinander verhandeln zu lernen, oder eben auch Widersprüche aushalten zu können und so weiter. Und das ist auf jeden Fall, mit welchem Ziel auch immer, zumindest das, was jetzt auf den von dem, was wir da sozusagen als Geschichte präsentiert bekommen haben, denke ich, das, was das Offensichtlichste ist, dass das so fehlt.
Ja, da würde ich dir hundertprozentig zustimmen. Und auch relativ egal, welche Wendung die Geschichte jetzt nimmt oder nehmen soll, egal ob das Trennungsgespräch ansteht und irgendwie sich getrennt um die Kinder kümmern oder doch irgendwas Polyamores denkbar wäre oder die Rettung der Beziehung, alles wäre mit viel Kommunikation, viel Vertrauensaufbau oder auch Wiederaufbau hätte es zu tun mit viel Absprachen, mit Ausprobieren, mit Risiken. Also steht auf jeden Fall, also eigentlich muss man sagen, ist Chris jetzt derjenige, der da eigentlich dringend ja für sich was klären muss, unabhängig von, wie gesagt, von der moralischen Bewertung, weil es ist ja eine Situation, in der ich sage mal, so ein bisschen sehens vor den Baum fährt irgendwie. Weil, weißt du, ich meine, das ist, ich wüsste jetzt nicht, wie daraus sich einfach so was Gutes ergibt, wie der Leidensdruck geringer wird. Also entweder Anne möchte doch mehr, entwickelt Gefühle, oder Chris entwickelt mehr Gefühle für Anne will aber nicht, Lena findet es raus. Also ich kann mir gar kein Happy End vorstellen ohne konflikthafte Klärung.
Ja.
Und auch, also jetzt unabhängig davon, was ich von Affären halte, aber ich glaube, drüber sprechen ist immer total wichtig. Also ich könnte mir vorstellen, dass Chris sich denkt, ich kann das doch nicht erzählen, dann ist unsere Ehe dahin. Ich glaube aber unter Umständen, dass ein Rausfinden, ohne es erzählt bekommen zu haben, zum Beispiel noch mehr dazu führen würde. Also dass das der noch schlimmere Vertrauensbruch ist, der nicht mehr wieder zu kitten ist. Ne? Und auch, dass das gar nicht drüber sprechen und das aussitzen, sollte Lena das nicht rausfinden und die beiden sprechen nie drüber, auch das ist, wenn man so will, ja ein Risiko, weil das ist wie ein langsames Austrocknen der Ehe. Also das, wenn da noch was ist, dann ist es jetzt wahrscheinlich höchste Zeit, das kleine verdörrte Pflänzchen zu gießen.
Also ich weiß gar nicht, ob ich das so als so pauschal gesetzt irgendwie äußern würde, dass man immer über Affären oder über etwas, ne, also so Geheimnisse sozusagen berichten müsste. Ich finde, das kommt dann auch wieder sehr auch drauf an, auf was ist das für eine Beziehung, wie sind die Menschen sonst miteinander, welche Bedeutung hat das in der Konstellation. Aber in diesem Fall, wo es ja darum geht, dass da so viel eben an Nähe und Auseinandersetzung fehlt und das dann eben auch zu dieser Stagnation im Prinzip dann so geführt hat und dass es da keine Weiterentwicklung gab, ist es auf jeden Fall so, dass wenn er das erzählt, wird es eine Weiterentwicklung geben. Dann ist auf jeden Fall das Muster der Zurückhaltung, Verbergen, Vermeiden in dem Moment unterbrochen. Und ich finde, man kann jetzt auch nicht sagen, wie es dann ausgehen wird, aber ich glaube, wenn er nichts tut, dann wird es auch nicht anders werden. Das ist dann so, ne? Dann wird es auch nicht von alleine besser werden.
Nee, ja. Vielleicht, wenn ich da jetzt zu klar geklungen habe, dass es da den einen richtigen Weg gäbe. Das stimmt natürlich, es gibt, glaube ich, durchaus Konstellationen, wo es Sinn machen kann, etwas nicht zu erzählen und für sich abzuwägen, was hat das jetzt bedeutet und was richtig für einen Schaden an und wie. Und richtet das mehr Schaden an, das zu erzählen, als wenn ich es jetzt auf sich beruhen lasse, weil das war vielleicht auch nur was Einmaliges und so weiter. Also es ist ja immer ein Abwägen von, was tue ich mir an, was tue ich anderen an, was kann ich mir zumuten, was kann ich anderen zumuten, wo liegt meine Verantwortung und so weiter. Ich finde nur in dieser Konstellation ist...
Das Nichtsagen auf jeden Fall mehr vom Gleichen, ja.
Ja, das Nichtsagen auf jeden Fall auch nichts, was... Also da kann man jetzt nicht sagen, damit verletze ich niemanden. Das will ich damit sagen, weil entweder jemand findet es irgendwann raus, das ist dann auch sehr verletzend, oder es ist noch mehr Distanz, noch mehr, ich halte was von dir weg, ich habe was Spannendes, du bist nicht Teil davon. Ne? Wie, wenn wir bei dem Unternehmensbeispiel bleiben, das ist so wie, wir haben hier so einen alten Konzern, der immer schlechtere Zahlen schreibt und so weiter und wir sind da beide frustriert drüber und wissen nicht, wie lange das noch weitergehen kann. Und gleichzeitig stecke ich meine Energie in ein neues Start-up, was aufregend ist und schlage mir da die Nächte um die Ohren. Das ist ja auch Schaden. Das ist in dem Fall nicht schützend.
Und es ist auch ein bisschen halt einfach so der Dealbreaker, ne? Wenn ich weiß, wie die Situation ist, kann ich mich dazu entscheiden. Natürlich haben beide, also ich möchte das jetzt auch nicht so darstellen, als wäre Chris jetzt alleine schuld irgendwie. Es ist nie nur einer schuld, wenn eine Beziehung nicht gut läuft. Die werden da miteinander auch, also auch Lena wird dazu beigetragen haben, oder die beiden in ihrer Dynamik, dass das so ist, wie das ist. Und wie es bei Lena aussieht, wissen wir ja auch nicht. Und trotzdem würde dem Chris, also ich will ihm gar nicht jetzt irgendwie so Druck machen, aber ich würde ihm sehr anraten, sich vielleicht auch wirklich ein bisschen Unterstützung für sich zu holen, um für sich selber darin mehr Halt zu entwickeln, dass er das mehr riskieren kann, auch im Äußeren die anstehenden Konflikte so anzugehen. Und das, was ja schon nicht so stabil ist, was ja eigentlich nur noch wie im Exoskelett von außen sozusagen noch gehalten wird, aber von innen eigentlich gar keinen Halt mehr hat in der Beziehung, dass er sich an einer anderen Stelle sozusagen so den Rückhalt holt, um das aushalten zu können. Ja, das, was sozusagen jetzt schon so ein bisschen so im Argen liegt und instabil ist, auch offen machen zu können und konfrontieren zu können.
Ja, das würde ich gerne unterstreichen. Also, weil natürlich wissen wir, also haben wir jetzt seine Sichtweise gehört und er ist jetzt ja derjenige, der, wenn auch über Umwege, aber sich an uns gewandt hat. Ne? Und natürlich frage ich mich dann, welche Handlungsspielräume und Verantwortungen und Ängste und so weiter bewegen die Person, die mir gegenüber sitzt, wenn auch jetzt über Umwege gegenüber sitzt. Aber natürlich könnte man die Geschichte auch aus der Sicht von Lena aufrollen oder aus der Sicht von Anne aufrollen. Man könnte sich fragen, ist Anne irgendwas schuld, was ich eigentlich genauso eindimensional finde, wenn jemand Menschen verteufelt, die eine Affäre haben mit Verheirateten, weil es ist, wie man hört, jetzt ja auch sozusagen nicht ein Kaputtmachen von einer vorher perfekten Beziehung. Andererseits hört man auch, er sagt so, Mensch, da wäre Anne sehr deutlich gewesen und hat sich da auch ein bisschen verführt gefühlt. Also auch da gibt's wieder so eine Dynamik und wir wissen nicht, wie es Anne damit geht. Sicherlich auch keine leichte Situation und ne, auch vielleicht auch für Anne würde es sich vielleicht lohnen, mit jemandem drüber zu sprechen oder für Lena. Das kann ich mir definitiv auch vorstellen. Übrigens eine Sache, die mir noch einfällt, was ich auch Paaren raten würde eigentlich, fast ausnahmslos, ist ganz, ganz, ganz frühzeitig über das Thema Fremdgehen, offene Beziehung oder was ist eigentlich Fremdgehen für mich oder was wäre, wenn das passiert. Also ich plane das jetzt nicht, aber wenn es passieren würde, würdest du es wissen wollen oder nicht? Was wäre für dich schlimmer, irgendwas nicht zu wissen oder es erzählt zu bekommen? Wie würden wir es angehen, wenn das und das passieren würde? Und weil es gibt Paare, die haben sich eindeutig gesagt, ich möchte es nicht wissen. Sollte dir das jemals passieren, sag es mir nicht. Rede dann lieber mit mir darüber, was wir besser machen können und was du dir von mir wünschst. Aber sag es mir nicht, ne? Und die anderen würden sagen, also wenn ich jemals rausfinden würde, dass du hinter meinem Rücken irgendwas mit jemandem anderen hast, das wäre der Dealbreaker. Nicht, dass das passiert, das kann passieren und so weiter. Ne? Also das würde ich zum Beispiel auch fast ausnahmslos allen Paaren empfehlen, weil das ist ja um Längen leichter, als so ein Gespräch zum ersten Mal zu führen, wenn schon zu spät ist.
Und es bedeutet auch nicht, dass das dann für immer in Stein gemeißelt sein muss.
Aber man hat mal angefangen, drüber zu reden.
Absolut, aber man hat angefangen, auch das. Und das ist so ein bisschen, also nochmal so zurück zu diesem, auch die mit den die Unterschiedlichkeiten sozusagen zu akzeptieren und zu integrieren. Das ist das, was den Raum da öffnet, dass wir uns nicht nur vormachen, wir müssen in allem perfekt in diesem romantisch überhöhten Ideal immer nur ineinander verliebt und es gibt nie andere Irritationen oder keine Abwege und keine Abgründe. Und das doch anzuerkennen, dass es das vielleicht auch geben wird und das überhaupt so eine Bereitschaft zu signalisieren. Und auch da werde ich mit dir hingucken und werde ich versuchen, es mit dir auszuhandeln. Und da kann man es, und das würde ich auch total unterstreichen, lieber vorher aushandeln, als es sozusagen schon dann sozusagen, ja, so blind ausagiert, im Prinzip dann schon so passiert ist.
Ja.
Also lieber dann, wenn ich das vielleicht auch in mir merke, denn natürlich bin ich auch mein eigener Mensch, auch in einer Beziehung. Und natürlich sind Emotionen und auch Bedürfnisse auch schwankend. Und das macht die Beziehung auf jeden Fall sehr viel tragfähiger, wenn auch diese vielleicht ein bisschen schwierigen Themen sozusagen da auch einen Platz drin haben können. Und das deswegen, wenn das direkt zu Anfang oder eben sobald es einfach auch für ein selber Thema ist, das auch gezeigt und auch besprochen werden kann, ist das auf jeden Fall schon mal auf der Habenseite, weil ich kenne keine Beziehung, die nur immer, man happily ever after, man hat sich gefunden, es hat Bang gemacht und dann war alles für immer leicht. Habe ich auf jeden Fall noch nie irgendwo gesehen.
Nee. Und tatsächlich dieses ganz frühzeitig zu besprechen, wenn wir noch nicht auf so viel Frustration und unausgesprochenem und fast schon verhärteten und verkappten und vernarbten Emotionen sitzen, so ganz frühzeitig darüber zu sprechen, vielleicht, ne, bevor man zusammenzieht, was nehmen wir uns denn vor, damit wir irgendwie auch unseren eigenen Raum noch haben? Oder möchte jeder sein eigenes Zimmer haben, ein bisschen WG-mäßig? Wollen wir überhaupt zusammenziehen? Wäre es auch anders denkbar und was hätten wir davon zum Beispiel? Weil dann ist es ja noch nicht verletzend. Klar, kann das auch sein, dass da jemand ein bisschen eingeschnappt ist und sich denkt, wie er denkt drüber nach, nicht mit mir zusammenzuziehen. Mhm. Aber es ist ja viel schwerer, wenn man zusammen wohnt, gesagt zu bekommen, oh, das ist hier sehr langweilig geworden, ich muss da mal ein bisschen ausbrechen. Ne? Und vielleicht noch zwei Sachen, die mir so aus der Paartherapie einfallen. Drei Sachen sogar, die man dann oft gemeinsam unter Anleitung macht. Es gibt zum Beispiel die Was ich an dir schätze Übung, wo sich Paare ausschließlich gute Sachen sagen dürfen und nochmal zusammenfassen müssen, was sie aneinander mögen, ohne irgendwelche Konditionen. Also nicht, ich mag deine Haare, wenn sie frisch gewaschen sind, sondern ne, ich mag den Geruch deiner Haare oder sowas. Weil das geht ja auch ganz oft verloren, wenn man sowas täglich um sich herum hat, das, was man schätzt, dann. Klar, sexuell gibt's auch ganz viele Übungen für Paare, die so in Stocken geraten sind oder wenn es Erektionsstörungen gibt oder Orgasmusschwierigkeiten oder Lubrikationsschwierigkeiten oder was auch immer. Da gibt's auch Übungen, die gehen meistens um eben das Aufbauen wieder dieses wackelnde Brücke-Gefühls und dass man so bis zu einem bestimmten Punkt und dann darf man aber nicht weiter, ne, und würde aber gerne und man muss das aber unterbrechen. Und das klingt jetzt alles sehr nach Lehrbuch, aber es geht am Ende immer darum, einfach eine andere Dynamik reinzubringen und diese sehr eingefahrenen Schleifen von wie endet unser Abend, wie verläuft unser Wochenende, wer macht wem den Kaffee zu durchbrechen. Und es kann auch sehr viel Sinn machen, sich abwechselnd mal so eine Art Date Night oder einen Ausflug am Wochenende zu organisieren und dem Partner zu sagen, und am Samstag kümmere ich mich, du musst nur um 10 Uhr wach sein, mehr nicht, und dir bis 14 Uhr Zeit nehmen oder sowas, um so ein bisschen was Neues, was Aufregendes, was ja aus der Balance bringendes reinzubringen.
Ja, da gibt's doch auch diese Studie, ach, jetzt ist mir leider der Name entfallen, von wem, dass das Verhältnis von Komplimenten zu Kritik in glücklichen Beziehungen 5:1 ist. Also das hat man dann sozusagen, man hat halt verschiedene funktionale, glückliche Beziehungen sozusagen untersucht und in denen die funktionieren, sagen die Partner sich gegenseitig im Verhältnis von 5:1 5-mal mehr Komplimente als und dann erst einmal die Kritik. Und das ist dann auch als Übung in der Paartherapie dann sozusagen, kann man das dann auch mitnehmen. Sie dürfen also erst dann einmal etwas Kritisches sagen, wenn sie vorher 5 Komplimente gemacht haben oder ne, Positives gesagt haben.
Und ich finde, das kann auch mal ein Danke sein, ne? Das wird auch unterschätzt. Also danke fürs Tisch abräumen, danke fürs Kochen. Und ist das wirklich so schlimm, Danke zu sagen, selbst wenn das jemand täglich macht?
Ja. Absolut. Und dann sind wir ja auch so ein bisschen wieder in dem Bereich, wenn ich anfange, den anderen so zu behandeln, als wäre ich gerade frisch verliebt oder sehr wertschätzend, dann lade ich das Gefühl auch wieder ein. Ne? Mhm. Also so. Und wenn ich mich so verhalte, als würde ich das nicht so für selbstverständlich nehmen.
Du, ich überlege gerade mit Blick auf die Uhr, wir hätten ja überlegt, ob wir noch ein bisschen was über offene Beziehungen allgemein machen wollen oder polyamorieren. Und ich habe aber fast das Gefühl, das ist ja noch mal ein großes Thema. Ne?
Finde ich aber auch.
So als hätten wir wie bei unserer Geschlechterfolge und irgendwie gesagt haben, oh, das ist fast wie eine extra Folge, weil das ist ja auch deutlich facettenreicher, als viele denken. Ne? Es kann, eine offene Beziehung kann bedeuten, man darf mit jemandem anderen knutschen, aber mehr nicht. Oder man muss es erzählen oder man erzählt bitte nichts. Hauptsache, ich kriege es nicht mit. Oder Gefühle dürfen im Spiel sein oder gerade das bitte nicht. Oder man darf sich nur einmal
Sex
mit jemandem...
Sex darf stattfinden, aber nicht übernachten.
Ja, genau.
Oder nicht in einer Frequenz oder nicht in bestimmten Situationen, wo der Partner aber sozusagen ein Vorrecht hat und so weiter.
Absolut.
Es gibt so
oder
ganz
ich möchte mitsprechen dürfen, mit wem überhaupt. Ne? Ich möchte vorher gefragt werden und ich möchte...
Oder Paare haben einen Dreier dann, ne?
Ja,
also,
dass
dann Sex mit anderen eher gemeinsam dann stattfindet, in welcher Form dann auch immer. Ich finde auch, dass wir das jetzt an der Stelle quasi sagen, diese Lösung, diese vorgeschlagene Lösung von Chris, ob offene Beziehung oder Polyamorie, vielleicht erst nochmal insofern zurückstellen und den Rat geben, vielleicht lieber dann erst nochmal ergebnisoffen in den Austausch zu gehen und so zu ermutigen, zu schauen, was es braucht, was er braucht, um sozusagen mit allen Beteiligten zu sprechen oder auch zu äußern und anzugehen, was nicht gut läuft und die Lösung da vielleicht nicht so vorwegzunehmen. Und wir machen einfach nochmal eine schöne Folge zu unterschiedlichen Beziehungskonzepten.
Ja, fände ich super. Ja, super. Ich würde auch gerne noch ein paar ermutigende Worte an Chris sagen und auch nochmal herzlichen Dank, dass wir über die Geschichte sprechen durften. Das fand ich toll, über so einen möglichen Fall zu sprechen und
da finden sich sicher auch viele drin wieder,
ja,
also zumindest auch in Aspekten
Fall.
Davon. Ja.
Und da tatsächlich auch zu wissen, es ist ja, wie du sagst, auch überhaupt nicht ungewöhnlich. Es ist was, wo sehr viele Menschen reinschlittern, wo man aber nicht alleine wieder rausschlittern muss, wo man sich wirklich gute Unterstützung holen kann von Menschen, die da ganz viel Erfahrung mit haben. Und dann, wer weiß, wo man landet. Vielleicht, ich kann mir wirklich ganz, ganz viele verschiedene Wege ausmalen, wie das enden kann. Und das kann auch sein, dass man irgendwann, dass es genauso bleiben darf, nur dass alle Beteiligten es wissen. Ja, es gibt auch Beziehungen, wo man sagt, das ist meine Ehe und mit der Person bin ich zusammen, aber mein sexuelles Leben findet woanders statt und Menschen wissen voneinander. Und deswegen sind wir trotzdem nicht polyamor, aber das ist unsere Konstellation und wir reden miteinander. Oder ne, man beendet das an irgendeiner Stelle mit Konsens und mit Sprechen. Aber ich glaube, Chris kommt am Ende, glaube ich, nicht drum herum, zu sprechen, zu kommunizieren oder zumindest mit sich selber viel, mit jemandem anderen zu sprechen, weil das Nichtstun, wie gesagt, sehe ich hier auch als sehr, sehr großes Risiko. Vielleicht sogar als das Größte, wenn es was zu retten gibt.
Mhm.
Und es ist in der Regel ja auch überhaupt nicht gesund. Also dieses Runterdrücken von Gefühlen, es gibt verschiedenste psychosomatische Beschwerden, die auftauchen können, ob es um Schlafstörung oder Tinnitus oder Magengeschwür oder eine depressive Verstimmung ist. Also es ist ja auch nicht, das kann ja auch Kosten für einen selber haben, wenn man so Leidensdruck so lange aushält.
Der Weg ist da, wo die Angst ist.
Ja, das stimmt.
Gut, dann
gut.
So, sehr schön. Was für eine schöne Folge. Dann
ja, wir sind gespannt, Chris. Du darfst dich auch gerne noch mal melden und sagen, wie es weiterging oder
ob es hilfreich war.
Ob eine Frage
genau. Ja, gerne. Super. Dann.
Super. Okay.
Gut.
Dann bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss.
Tschüss.
So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-terwil.de und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmatesberlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.